die Geschichte für dich.
Willkommen zur Kindersendung Die Geschichte für dich. Es begrüßt dich Bettina Koop und wünscht dir am Empfänger eine gesegnete und interessante halbe Stunde am Radio. Wir machen weiter mit dem Buch Gefahr auf der weiten Steppe und sind gespannt darauf, welche Abenteuer heute für uns bereit liegen. Dann lasst uns loslegen.
Zusammenfassung von der letzten Folge.
Zwei Ereignisse, die das vorherige Kapitel prägten. Einmal war es die Sorge um den Treckführer, der sich nach einer heftigen Gewitternacht eine starke Erkältung geholt hatte und sich jetzt wieder langsam erholte. Dank der strikten Maßnahmen von Mrs. McKelsey. Dann die Ungewissheit, dass ein Dieb in dieser Treckgruppe sein Unwesen treibt und immer wieder wertvolle Gegenstände verschwinden lässt. Im folgenden Kapitel treten noch andere Sorgen und traurige Ereignisse auf, die alle Beteiligten in der Treckgruppe erschüttern.
Und weiter geht's mit der Geschichte.
Nate Henderson hörte, wie Mrs. McKelsey seinen Namen rief. Hastig verstaute er den Brief wieder in seinem Gepäck. Es machte ihm nach wie vor zu schaffen, dass er das Versprechen, das er seinem Freund Karl gegeben hatte, bisher nicht hatte einlösen können. Niemand schien eine Olivia Crawford zu kennen, weder Karls Familie noch Nates älterer Bruder Tom, der zusammen mit Karl die Militärakademie in West Point besucht hatten, wussten etwas von einer Frau, die ihm wichtig gewesen war. Nate hatte sich immer wieder umgehört, aber leider waren seine Bemühungen ergebnislos geblieben. Und soweit er wusste, gab es hier im Track ebenfalls keine Familie mit dem Namen Crawford. Nate brachte die Klappe des Gerätewagens wieder in die richtige Position. »Ich bin hier, Mrs. McKelsey«, rief er und trat hinter dem Wagen hervor. »Ich habe mich schon gefragt, wo Sie stecken, Trackführer.« Die Stimme der älteren Dame klang vorwurfsvoll. »Es wird nämlich höchste Zeit für eine weitere Tasse Tee.« Ein schlimmer Unfall. Wyoming, Juni 1868. Mit angehaltenem Atem verfolgte Peter Wagner den Ringkampf der beiden Häuptlingsanwärter. Zusammen mit Schneller Falke stand er unter einem Weidenbaum mit tief herabhängenden Zweigen, die ein gutes Versteck bildeten. Es war inzwischen dunkel geworden. Lagerfeuer erhellten den Kampfplatz, auf dem listiger Fuchs und springender Hirsch einander umkreisten. Im Licht der zuckenden Flammen glänzten ihre Körper, als wären sie aus Bronze. Mit einer geschmeidigen Bewegung schoss springender Hirsch jetzt vor, schlang seinen rechten Arm um listiger Fuchs und riss ihn zu Boden. Ein anerkennendes Raunen ertönte. Männer, Frauen und sogar einige der größeren Kinder standen rings um den Platz und beobachteten die beiden Gegner, die ihren Kampf jetzt auf dem Boden fortsetzten. »Wird der Sieger dieses Kampfes der neue Häuptling?«, fragte Peter Wagner flüsternd seinen Begleiter. »Vielleicht. Erst müssen sie andere Kämpfe austragen. Wer gewinnt meiste Kämpfe, wird neuer Häuptling«, gab Schneller Falke in seinem gebrochenen Englisch zur Antwort. »Dieses ist erster Kampf.« Peter nickte und zuckte zusammen, als plötzlich ein grelles, hohes Heulen ertönte. Springender Hirsch hatte listiger Fuchs endgültig zu Boden gerungen und stimmte seinen Siegesruf an. Begeistert fielen seine Anhänger mit ein, während listiger Fuchs, beschämt, den Kampfplatz verließ und in der Dunkelheit verschwand. Schneller Falke berührte Peters Arm. »Du zurück!«, wisperte er und deutete auf klagende Wölfin, die sich aus einer Gruppe Frauen löste und sich auf den Weg zu ihrer Hütte machte. »Du zurück in Hütte, bevor klagende Wölfin kommt!« Peter nickte und huschte eilig davon. An den nächsten Abenden fanden weitere Wettkämpfe zwischen den Häuptlingskandidaten statt. »Welchen der beiden wünschst du dir als Anführer eures Stammes?« fragte Peter, als er neben seinem Begleiter im Schutz einiger Büsche stand und das Kräftemessen beobachtete. Schneller Falke zögerte mit der Antwort. Endlich sagte er leise: »Springender Hirsch wird besserer Häuptling sein. Für mich.« Er machte eine Pause und schaute konzentriert auf den von flackernden Feuern erleuchteten Platz vor ihnen. »Für dich nicht gut, wenn er Häuptling wird. Springender Hirsch hasst alle weißen Männer. Wenn er Häuptling, du sterben.« Peter schluckte. »Und, listiger Fuchs, hasst die weißen Männer nicht? Würde er mich leben lassen?« Der Indianer zog die Schultern hoch. »Vielleicht ja, vielleicht nein, ich bin nicht sicher. Bei ihm kann beides sein.« Mit diesen Worten verschwand er in der Dunkelheit. Klagende Wölfin hatte mitbekommen, dass Wai Ki zusammen mit Schneller Falke die Wettkämpfe beobachtete. Sie ließ sich jedoch nichts anmerken, denn was sollte schon mit ihrem Gefangenen passieren, wenn Schneller Falke dabei war? Er würde Wai Ki nicht entkommen lassen und außerdem befürchtete sie auch nicht mehr, dass er Fluchtgedanken hegte. Seit jener Nacht am Pfahl schien der weiße Mann sich in sein Schicksal gefügt zu haben. Nur der sehnsüchtige Ausdruck in seinen Augen erinnerte sie daran, dass Wai Ki seine Familie nicht vergessen hatte, sondern sie schmerzlich vermisste. Die alte Indianerin schaute auf den leeren Weidenkorb, der in ihrer Armbeuge hing. Sie war unterwegs, um Wildkräuter zu sammeln, und die würden nicht von alleine in ihren Korb hineinwandern. Statt ihren Gedanken nachzuhängen, sollte sie sich lieber an die Arbeit machen. Es war ein sonniger Frühsommertag und sie genoss die wärmenden Strahlen der Sonne auf ihrem Rücken. Klagende Wölfin stapfte einen Trampelpfad entlang, der in den Wald hineinführte, und bückte sich zwischendurch, um einige Stängel oder frische grüne Blätter abzupflücken. Sie drang tiefer in den Wald hinein und blieb verwundert stehen, als sie plötzlich Stimmen hörte. So tief im Gebüsch hatte sie niemanden vermutet. »Der weiße Mann muss verschwinden«, sagte eine harte männliche Stimme. »Klagende Wölfin hat kein Recht, einen Weißen als Sohn zu nehmen. Ihr Mann war Häuptling, aber er ist tot. Wenn ich Häuptling werde, wird sie keine Sonderrechte mehr haben.« Die alte Indianerin duckte sich hinter eine Brombeerhecke. Dies schien ein geheimer Treffpunkt von Springender Hirsch und seinen Ratgebern zu sein. Sie durften auf keinen Fall merken, dass sie hier war und sie belauschte. »Weißt du, wie listiger Fuchs darüber denkt? Wird er den weißen Mann im Lager dulden?« »Listiger Fuchs und ich denken sehr verschieden, aber in diesem Punkt sind wir einig. Der weiße Mann muss fort. Der letzte Kampf zwischen uns findet in 4 Tagen statt. Wir schießen mit Pfeilen auf eine Zielscheibe. Wir werden den weißen Mann als Zielscheibe nehmen. Er wird es nicht überleben.« Klagende Wölfin erblasste. Ihre Hand krampfte sich um den Henkel ihres Weidenkorbs. »Wir müssen dafür sorgen, dass Klagende Wölfin und Schneller Falke nichts von diesem Plan erfahren«, mischte sich ein weiterer Mann in das Gespräch. »Sie dürfen den weißen Mann nicht warnen.« »Wir schicken Schneller Falke für mehrere Tage auf die Jagd. Und Tunja soll Klagende Wölfin im Auge behalten.« Zustimmendes Gemurmel erhob sich. Die Indianerin duckte sich tief hinter der dichten Hecke und wartete mit klopfendem Herzen, bis sich die Krieger auf den Weg ins Dorf machten. Wai Ki würde sterben? Vor einigen Wochen hätte ihr diese Tatsache nicht viel ausgemacht. Aber mittlerweile war es anders. Sie musste Wai Kis Tod verhindern, selbst wenn es bedeutete, dass sie ihn als Sohn verlor. Und ihr musste sofort etwas einfallen, wie sie ihn retten konnte. Denn wenn Tunja sie erst einmal bewachte, würde sie keine Möglichkeit mehr haben, etwas zu unternehmen. Fieberhaft arbeitete ihr Gehirn. Sie konnte nicht mit Wai Ki reden, weil er ihre Sprache nicht verstand. Sie konnte Schneller Falke nicht informieren, damit er es für Wai Ki übersetzte, weil Springender Hirsch bestimmt jetzt schon unterwegs zu ihm war, um ihn auf die Jagd zu schicken. Ihr musste etwas anderes einfallen. Etwas, das... Klagende Wölfin richtete sich aus ihrer geduckten Stellung auf. Sie hatte eine Idee. Es konnte schiefgehen und dann würde Waiki seinem Schicksal nicht entkommen. Es konnte aber auch funktionieren. Sie schaute sich vorsichtig um, dann huschte sie eilig davon. Die Planwagen rumpelten über die Prärie. Ned saß wie verabredet auf dem Kutschbock von Amos Fischers Wagen und lenkte ihn über den teilweise ziemlich unebenen Prärieboden. Er klemmte sich die Zügel zwischen die Knie und zog sich das Halstuch über Mund und Nase. Da er sonst vor dem Treck herritt, bekam er von dem Staub, den die Tierhufe aufwirbelten, nicht allzu viel mit. Heute war das jedoch anders. Er nahm die Zügel wieder auf und manövrierte das Gespann nach links außen, wo die Luft etwas klarer war. Es war ein heißer Junitag und als mittags das Signal zum Anhalten gegeben wurde, atmete Nate auf. Er wusste jetzt, warum die Leute stöhnten, wenn er sie an einigen Tagen 17 Meilen weit ziehen ließ. Mit steifen Bewegungen kletterte er vom Kutschbock und rieb sich den verlängerten Rücken und die Oberschenkel. Amos Fischer ritt auf ihn zu und beobachtete ihn schmunzelnd. »Sammeln Sie neue Erfahrungen, Treckführer?« erkundigte er sich. »Allerdings, schmerzhafte Erfahrungen, würde ich sagen«, gab Nate zurück und grinste. »Wie halten Sie das jeden Tag aus?« »Reine Gewöhnungssache.« Nate nickte. »Danke, dass Sie heute meinen Job übernehmen, Amos. Morgen möchte ich allerdings wieder in meinem bequemen Sattel sitzen, nur dass Sie es wissen.« Sein Gesprächspartner lachte. »Es scheint Ihnen besser zu gehen.« Nach der Mittagspause kletterte Davy zu Nate auf den Kutschbock. »Mir tun die Füße weh«, beklagte er sich. »Gestern taten sie nur ein bisschen weh, aber heute ist es richtig doll.« »So etwas kommt auf einer Treckreise schon mal vor«, erwiderte der Treckführer. »Wenn du dich jetzt etwas ausruhst, geht es gleich bestimmt besser. Was hast du bisher gemacht?« Davy erzählte ihm von seinen Erlebnissen am Vormittag und schien es zu genießen, extra Zeit mit Mr. Henderson zu verbringen. Die Ochsen, die den Wagen zogen, wurden plötzlich unruhig und strebten vorwärts. »Hey Jungs, nicht so schnell!« Nate versuchte, das Tempo zu drosseln, aber sie reagierten nicht. Die Staubwolke um den Wagen herum wurde dichter. Ein dumpfes Trampeln war zu hören, das immer lauter wurde. »Halt dich fest, Davy!« schrie Nate plötzlich. Denn jetzt galoppierten an seiner linken Seite dunkle, mächtige Tierleiber vorbei, schnaubend, polternd und mit gesenkten Köpfen. Schüsse ertönten und die Zugochsen gerieten in Panik. Brüllend galoppierten sie mit der Büffelherde vorwärts und ließen sich nicht nach rechts dirigieren, so sehr Nate auch an den Zügeln zerrte. Der Wagen schwankte bedenklich. Davy wurde gegen Nate geworfen und klammerte sich an ihm fest. Man hörte Schreie und das Fluchen einiger Männer. Erdklumpen flogen durch die Luft. Der Staub machte das Atmen fast unmöglich. Endlich gaben die Ochsen auf und wurden langsamer. Der Planwagen war zu schwer, um das schnelle Tempo lange durchzuhalten. Die Büffelherde galoppierte weiter und ließ den Treck in eine dichte Staubwolke gehüllt hinter sich. Die Wagen hielten nacheinander an. Nate presste Davy an sich. Der Junge war staubverschmiert und der Schreck stand ihm ins Gesicht geschrieben. »Die Gefahr ist vorbei, Davy. Gott sei Dank, dass du nicht vom Kutschbock gefallen bist.« Er ließ den Jungen los, stellte die Bremse fest und kletterte vom Wagen hinunter. Davy folgte ihm. Mrs. McKelsey stieg ebenfalls von ihrem Wagen und nahm Davy gleich unter ihre Fittiche. Nate nickte ihr dankbar zu und verschwand in der Staubwolke, um bei den anderen Treckmitgliedern nach dem Rechten zu sehen. »Sind diese Büffeljäger verrückt geworden?« schimpfte Mr. Harper laut und stemmte sich mit dem Rücken gegen seinen Planwagen, der ein gebrochenes Rad hatte und bedenklich in Schieflage gekommen war. »Auf die Tiere zu schießen, obwohl ein Treck in der Nähe ist? Die müssen uns doch bemerkt haben!« Ned und zwei andere Männer kamen ihm zu Hilfe und gemeinsam schafften sie es, den Wagen aufzurichten und abzustützen. »Doc McKelsey, wo ist Doc McKelsey?« Mark Petersen lief verstört zwischen den verstreut dastehenden Planwagen herum. »Wir brauchen ihn, schnell, es ist wegen Ma.« »Ich bin hier, Junge, wo ist deine Ma?« Doc McKelsey holte seine Tasche vom Wagen und folgte Mark eilig zu dem umgestürzten Wagen der Petersens. Becky hockte neben ihrer Mutter, die bleich auf dem Boden lag. Sie streichelte über ihr Gesicht. »Du musst wach werden, Ma. Bitte, Ma, mach die Augen auf.« Sie schluchzte und die Tränen hinterließen eine deutliche Spur auf ihrem staubverschmierten kleinen Gesicht. Tildy Louis beugte sich zu dem vierjährigen Jakob hinunter, der völlig verstört auf dem Boden hockte. Er blutete aus einer Wunde am Kopf. »Ich bin gekommen, um nach deiner Ma zu sehen, Kleine«, sagte der Doc zu Becky und kniete sich neben sie. »Bitte, rutsch etwas zur Seite.« Das Mädchen gehorchte. Mit weit aufgerissenen Augen verfolgte sie jede Bewegung des älteren Mannes. Er fühlte nach dem Puls von Mrs. Petersen, zuerst am Handgelenk, dann am Hals. Er schob ihre Lider nach oben und schaute in ihre Augen. »Was ist mit ihr?«, fragte Mark angstvoll. »Sagen Sie doch etwas!« Ned konnte sehen, wie Doc McKelsey sein Ohr mehrere Sekunden lang auf Mrs. Petersens Brustkorb legte. Als er sich wieder aufrichtete, war sein Gesichtsausdruck ernst. »Sie atmet noch, aber sie ist bewusstlos. Sie scheint mit dem Kopf auf diesen Stein hier gefallen zu sein. Es war vermutlich ein sehr harter Aufprall. Vielleicht hat sie eine Hirnblutung. Können Sie irgendetwas dagegen machen?« »Nein, Junge, dagegen kann ich nichts machen. Wir können sie nur so vorsichtig wie möglich in euren Wagen legen und abwarten. Reite du los und hole deinen Pa.« Lauras Tagebuch, Nebraska, mitten in der Prärie, 6. Juni 1868. »Wir stehen alle unter Schock, wegen der Büffel, Stampede und dem schlimmen Unfall von Mrs. Petersen. Sie liegt mittlerweile auf einer Schlafpritsche im zweiten Planwagen der Petersens, ist aber immer noch bewusstlos. Tildy und Mose kümmern sich um Becky und den kleinen Jakob. Mrs. McKelsey hat etwas zu essen gekocht, aber kaum jemand hat es angerührt. Mr. Petersen und der Doc sind bei Mrs. Petersen im Wagen. Matthew und Mark haben die Tiere versorgt und sitzen jetzt am Feuer und lauschen auf jedes Geräusch, das aus dem Prärieschoner kommt. Wo Luke ist, weiß ich nicht. Als er seine Ma am Boden liegen gesehen hat, ist er ganz blass geworden, hat sich dann umgedreht und ist weggelaufen. Pa ist losgegangen, um nach ihm zu suchen. Mr. Henderson und einige der anderen Männer haben es mit Hilfe von unseren starken Ochsen geschafft, den umgestürzten Wagen, den Mrs. Petersen kutschiert hat, wieder aufzurichten. Lidi sitzt neben mir an unserem Feuer. Sie hat verweinte Augen und mir kommen zwischendurch auch immer die Tränen, weil es einfach so traurig ist. Im Lager ist es still. Wir hatten geplant, dass wir heute einen bunten Abend mit Liedern veranstalten, aber Mr. Henderson hat ihn abgesagt. Stattdessen haben sich einige Trek-Mitglieder zum Beten getroffen, wie vor ein paar Wochen, als Davy verschwunden war. Hoffentlich erhört Gott unsere Gebete. Ich wünsche mir so sehr, dass Mrs. Petersen wieder gesund wird. Was soll ihre Familie denn ohne sie machen? 2 Stunden später kletterte ein mitgenommen aussehender Dr. McKelsey vom Wagen der Petersens und überbrachte die traurige Nachricht, dass Mrs. Petersen verstorben sei. Sie hatte das Bewusstsein nicht wiedererlangt und hatte ganz plötzlich aufgehört zu atmen. Einige der Frauen schluchzten auf, während ein paar Männer sofort damit begannen, ein Grab auszuheben. Sie benötigten eine Spitzhacke, um den harten Prärieboden aufzubrechen und setzten ihre Arbeit schließlich im Licht von Laternen in der Dunkelheit fort. Am Lager der Petersens herrschte trauernde Stille. Es war, als ob niemand richtig begreifen konnte, was in den letzten Stunden passiert war und was für einen schlimmen Verlust sie erlitten hatten. näht Henderson Schreinerte zusammen mit Amos Fischer einen einfachen Sarg aus Latten und Brettern, die einige der Treckreisenden zur Verfügung gestellt hatten. Sie waren mit der Arbeit fast fertig, als Mr. Peterson erschien und Ned bat, bei der Beerdigung am nächsten Morgen eine kurze Rede zu halten. Ned wusste, dass so etwas zu den Aufgaben eines Treckführers gehörte, und nickte deshalb. »Ich werde es machen, Mr. Peterson.« Er legte seinen Hammer zur Seite und drückte dem erschöpften Mann die Hand. »Mein aufrichtiges Beileid, Sir, ich...« Er brach ab, weil er seiner Stimme nicht mehr traute. Niemand wusste, dass er selbst vor 5 Jahren ebenfalls seine Frau auf einer Treckreise verloren hatte, und er wollte, dass das auch so blieb. Amos Fischer, sprach Mr. Peterson ebenfalls sein Mitgefühl aus. Der Witwer nickte und ging mit gesenktem Kopf davon. Amos schaute ihm nach und wünschte, er könnte irgendetwas tun. Schließlich sagte er zu Nate, »Ich schaffe den Rest alleine, Treckführer. Sie möchten sich bestimmt die Trauerandacht für morgen vorbereiten.« »Ja, das würde ich tatsächlich gerne tun, wenn ich auch im Moment wirklich nicht weiß, was die richtigen Worte sein könnten.« Ned räumte sein Werkzeug weg, holte seine Bibel aus dem Gepäck und ging gedankenverloren zu seinem Lagerplatz hinüber. Davy schlief auf dem Boden, Pep dicht neben sich. Ned fachte das glimmende Lagerfeuer wieder an und ließ sich nicht weit von Davy auf dem Boden nieder. Er blätterte in seiner Bibel, las etwas, aber sein Gehirn nahm nichts davon auf. Die Erinnerungen an Ellen überwältigten ihn und er war zu müde, um ihnen etwas entgegenzusetzen. »Überlegen Sie, was Sie den Petersons morgen sagen sollen?« Casey Stuarts gedämpfte Stimme ließ ihn zusammenfahren. »Miss Casey, ich habe Sie gar nicht kommen hören.« Er legte die Bibel zur Seite und erhob sich. »Warum sind Sie noch auf? Es ist doch schon spät.« »Weil ich in Gedanken bei den Petersons bin. Das ist ein guter Grund, um nicht zu schlafen, oder?« »Ja, da haben Sie recht.« Er zog einen Eimer heran, stülpte ihn um und bot ihn ihr als Sitzplatz an. Er ließ sich wieder auf dem Boden nieder und lehnte sich mit dem Rücken an ein Wagenrad. Das Licht des Lagerfeuers warf sein warmes Licht auf ihn und die Bibel, die jetzt wieder in seinem Schoß lag. »Überlegen Sie, was Sie in wenigen Stunden während der Beerdigung sagen werden?« wiederholte sie ihre Frage. Ned nickte, »ich versuche es.« »Werden Sie etwas davon erzählen, wie gnädig und voller Liebe Gott ist?« Der Unterton in ihrer Stimme ließ ihn aufhorchen. »Warum sagen Sie das so?« fragte er. »So herausfordernd, meinen Sie?« Ihre Stimme klang immer noch gedämpft, um niemanden zu stören, aber sie bebte vor unterdrückter Erregung. »Weil ich darin einfach keinen Sinn erkenne, verstehen Sie?« »Warum versuchen Sie und Anna und die Fischers mir zu vermitteln, dass ich Gott vertrauen kann, wenn er zulässt, dass eine Ehefrau und Mutter von 5 Kindern stirbt? Warum hat er es nicht verhindert? Warum schaut er einfach zu?« Ned wusste, was Casey gerade empfand. Er wusste wirklich, aber er spürte, dass sie ihm das jetzt im Moment nicht abnehmen würde. »Tut er das denn?« fragte er deshalb. »Schaut er einfach nur zu?« »Was soll er denn sonst tun? Oder sehen Sie hier etwa einen tröstenden Engel, den er geschickt haben könnte, um der Familie beizustehen? Das wäre doch das Mindeste, wenn er Mrs. Peterson schon nicht gesund gemacht hat, oder?« »Ich sehe nicht nur einen, ich sehe gleich mehrere tröstende Engel, Miss Casey«, erwiderte Ned und schaute zu Tildy Lewis hinüber, die eine Quilldecke zu Mrs. McKelsey hinaufreichte, die sich immer noch im Wagen der Petersons befand. »Engel tragen nicht zwangsläufig Flügel und ein weißes Kleid. Manchmal kommen sie in Gestalt einfacher Menschen, die ein Herz voller Liebe zu Jesus haben. Sie wissen genau, was ich meine. Wenn Gott so groß und mächtig ist, wie Sie es in Ihren Sonntagsandachten sagen, dann hätte er den Unfall verhindern können. Oder er könnte etwas Besonderes passieren lassen. Etwas, das die Situation wirklich verbessern würde. Das hier«, sie deutete in Richtung Tildy, »sind Tätigkeiten, die vor jeder Beerdigung durchgeführt werden. Auch eine Traueransprache ist üblich. Sie warf einen Blick auf die geöffnete Bibel, die neben ihm lag. An alledem ist nichts Engelhaftes. Sie erhob sich von ihrem Sitzplatz und das wütende Funkeln in ihren Augen war im Licht des Feuers deutlich erkennbar. Und nur damit Sie es wissen, ich werde morgen nicht der Beerdigung beiwohnen. Ich werde mir nicht anhören, wie Sie den Petersens Dinge erzählen, die nichts anderes als Märchen sind. Sie drehte sich um und stapfte auf Annas Planwagen zu, der neben dem der McKelseys stand. »Warten Sie, Miss Casey, ich würde Ihnen gerne...« »Lassen Sie es einfach!« Ohne sich umzudrehen, kletterte sie auf den Wagen und verschwand darin. Nate schluckte den Rest seines Satzes hinunter. Er wusste, dass ihr Ausbruch nicht in erster Linie ihm galt. Caseys Wut richtete sich gegen Gott und das war viel schlimmer. Aber getroffen hatten ihn ihre Worte doch. Nate entschied sich schließlich, der Familie Peterson einen Vers aus dem Buch Jesaja vorzulesen. Sein Freund Paul hatte ihn vor mehreren Jahren auf diese Bibelstelle aufmerksam gemacht. Da heißt es so, der in Finsternis wandelt und dem kein Licht glänzt, vertraue auf den Namen des Herrn und stütze sich auf seinen Gott. Der Wind trug seine Worte zu Casey hinüber, die mit dem Rücken an Annas Wagen lehnte. Der Morgen dämmerte am Horizont und warf sein fahles Licht auf die kleine Trauergemeinde, die um das offene Grab herumstand. Wenig später hörte sie das Poltern von Erdklumpen, die auf den hölzernen Sarg trafen. Es klang dumpf und hoffnungslos. Casey wandte sich ab und kletterte in den Planwagen hinein. Wenn sie das Camp gleich verließen, würde ein weiterer Grabhügel am Ufer des Rivers darauf hinweisen, wie gefährlich und unvorhersehbar eine Treckreise in den Westen sein konnte. Mrs. Peterson hatte die durchgehende Pferde nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Der Wagen war umgestürzt und sie war vom Kutschbock geschleudert worden. Becky und Jakob hatten sich im Inneren des Wagens aufgehalten. Sie hatten einige blaue Flecken und Jakob eine Platzwunde am Kopf. Aber sonst war ihnen nichts passiert. Es ist nicht fair. Es ist einfach nicht fair. Gestern um diese Zeit ahnte noch niemand etwas von dem, was passieren würde. Da waren die Petersens noch eine glückliche Familie. Und jetzt? Casey schluckte die aufsteigenden Tränen hinunter und weckte Henry, um ihn für den Tag fertig zu machen.
Der Gedanke zum Mitnehmen.
Schwierige Umstände in unserem Leben lassen uns manchmal an Gottes Liebe zweifeln. Warum lässt er so viel Trauriges zu? Kümmert er sich nicht wirklich um uns? Bestimmt hast auch du schon jemanden an den Tod verloren. Eine Tante oder Onkel, die Großeltern oder andere liebe Menschen. Wie gehst du mit so einer traurigen Situation um? Die Bibel lehrt uns, dass wir unsere Fragen nach dem Warum an Gott abgeben dürfen. Er kennt ja sowieso unsere Gedanken und Gefühle. Du darfst bloß nicht vergessen, dass Gott, der Schöpfer des Lebens, genau weiß, was er tut. Er schenkt das Leben und nimmt es auch wieder. Seine Pläne mit uns verstehen wir oft nicht. Deswegen ist unser Vertrauen zu ihm so wichtig. Er will nur das Beste für seine Kinder und er will unser Vertrauen. Am Ende macht er alles gut, wenn wir an ihm festbleiben. Halte an Jesus fest und übergib ihm deine Fragen. Auf Wiederhören.
Verpasse nicht die weitere Folge am kommenden Mittwoch um 19 Uhr auf Radio Zeppe 30.